ARD.
Ganz großes Lob und vielen, vielen Dank für die Arbeit, die ihr macht.
Ich wollte euch erstmal ein Riesenkompliment machen für euren genialen Podcast, den ich seit Folge 1 verfolge, aus dem ich schon so viel Bestärkung für den Alltag gewonnen habe. Und ja, es sind einfach so kluge Gedanken und zwei ganz sympathische Frauen dahinter. Danke an dieser Stelle.
Oh, das geht weiter mit dem Lob. Ich lese mal vor. Obwohl ich schon vor eurem Podcast Feministin war, habt ihr es mit eurem Podcast geschafft, ein Format zu kreieren, das in meinen stressigen Alltag passt, das mich inspiriert zum Nachdenken, Diskutieren, Haare raufen, Windeln anzünden und ausprobieren. Also danke, 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 ein Hoch auf euch. Ihr seid großartig, macht weiter so, schreibt Laura. Aber leider, leider ist heute Schluss.
Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung.
Das ist so wichtig, dass ihr heute dabei seid, denn ohne euch wäre alles nichts. Wir haben ja diesen Podcast für euch und mit euch gemacht und jede einzelne Folge genossen. Herzlich willkommen zur letzten Folge eurer Alltagsfeministinnen. Ich bin Sonja Koppitz und begrüße die Frau, die mich überhaupt erst zur Alltagsfeministin gemacht hat. Die Frau, die mir so manchen Erweckungsmoment beschert hat. Meine und eure Coachin Johanna Fröhlich-Zapata.
Hallo liebe Sonja, hallo liebe Hörerin. Heute mit gemischten Gefühlen eine Sonderfolge. Wir werden rekapitulieren und heute keinen Fall aus meiner feministischen Coaching-Praxis einbetten, sondern ja, eine Abschlussfolge drehen.
Wir machen so ein bisschen Q&A, oder? Also wir haben ja Fragen gesammelt von euch, von den Hörern und Hörerinnen zu Themen, die wir vielleicht noch nicht so beackert haben oder Fragen, die immer noch so offen sind. Die werden heute alle beantwortet.
Ja, nach einem kurzen politischen Abriss, denn wir wollen gucken, was hat sich eigentlich getan, seitdem es uns gibt, ohne uns zu wichtig zu nehmen. Aber was hat sich eigentlich getan in Sachen Chancengleichheit in der letzten Zeit oder auch nicht?
Ja, also unsere erste Folge hieß ja, jetzt wird abgerechnet, so viel ist deine Care-Arbeit wert. Und die ist am 6. September 2022 erschienen. Habe ich gedacht, fühle ich mich direkt alt, ja. Das ist fast 21 Monate her, beziehungsweise exakt 637 Feminismus-Alltage.
Sehr gut, Sonja.
Ja, und was ist seitdem alles passiert? Also unsere liebe, unsere beste Lieblingsredakteurin Franziska Walser hat uns vor der Folge nämlich aufgelistet, was wirklich in dieser letzten Zeit so passiert ist politisch. Das werden wir ein bisschen einen kleinen Abriss machen, weil oft hat man das Gefühl, es passiert einfach nichts politisch. Was so
gerade im Feminismus, ja.
Ja, und dann ist man so genervt und so. Und dann, wenn du dann mal guckst, was ist in den letzten, sag ich mal, 20 Monaten so auf dem politischen Tableau gewesen und es war doch eine ganze Menge, dann staunt man. Mental Load zum Beispiel ist als Begriff und als Thema viel mehr im Mainstream angekommen, habe ich den Eindruck. Zum Beispiel hat die Zeit gerade einen Care-Rechner veröffentlicht. Kommt dir das irgendwie bekannt vor?
Also dieser Rechner, den stellen wir euch in die Shownotes. Mit 28 Fragen wird man da so durchgeleitet. Das macht man ganz schnell und am Ende hast du eine sehr schön aufbereitete Grafik, die anzeigt, wie viel Prozent der Care-Arbeit, also der Erledigung im Haushalt du im Vergleich zum Partner und wie viel Prozent der Planung und Organisation du durchführst. Ich habe hier einen Schnitt von 48 in Sachen Care-Arbeit und 60% Mental Load du.
Oh,
Nachholbedarf.
Musst du nochmal nachjustieren bei dir zu Hause, wa?
Ich habe ja selbst einen Care-Rechner entwickelt, mit dem man die Mehrarbeit, also was du für den Partner ausgleichst, dann in Geld umrechnen kannst. Hier kriegt man ja ein Ergebnis, dass man so ein bisschen sich besser einschätzen lernt. Klar kommt mir das bekannt vor und die Brücke zum Geld fehlt mir. Was macht man jetzt?
Ja, was machen wir mit diesen Prozentangaben da, ne, liebe Zeit? Du bist ja selber Mutter geworden in der Zeit, in der wir den Podcast gemacht haben. Also wegen des Podcasts bist du ja Mutter geworden, ne, damit du noch mehr weißt, worüber wir eigentlich reden. Was braucht es denn deiner Meinung nach noch, damit Care-Arbeit wirklich als Arbeit angesehen wird und Achtung, Utopie, vielleicht wirklich eines Tages auch entlohnt wird?
Ja, also ganz klar oder klarer als je zuvor ist mir, dass wir eine politische Lösung brauchen. Und eine politische Aufwertung dieses Themas Care muss her. Also ganz konkret eine 4-Tage-Arbeitswoche, ein bedingungsloses Grundeinkommen, von der Kasse finanzierte Vorbereitungskurse für gleichberechtigte Elternschaft, also eine feministische Geburtsvorbereitung, Gutscheine für haushaltsnahe Dienste. Also ruft mich einfach an. Wir machen ja keinen Podcast mehr. Ich kann jetzt Politik beraten. Ich habe den Eindruck, dass diese Aufklärungskampagne zur Bedeutung des Gender Care Gaps als Ursache dieser ganzen anderen Gaps, dass die ausbleibt noch. Mhm. Und das braucht es ganz dringend.
Und ich habe den Eindruck, dass feministische Themen ja total mit diesem Kinderthema einfach zusammenhängen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Menschen...
Klar, da steigt der Care-Gap.
Ja, ja, genau, da geht's los. Aber es gibt natürlich schon vorher feministische Themen. Also bei Menschen, die keine Kinder haben möchten, das war auch Thema bei uns. Mir ist besonders die Folge mit Katja in Erinnerung geblieben und ihrem Spießrutenlauf mit viel Diskriminierung vorm Schwangerschaftsabbruch. Also hört gerne nochmal rein, wenn euch das Thema umtreibt. Die Folge heißt Gefühlt illegal.
Ja, Stichwort Paragraph 218, der besagt, dass grundsätzlich in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche illegal sind. Ist immer noch so, aber good news, die Bundesregierung hat sich endlich diesem Thema gewidmet und eine Kommission beauftragt. Und die sagt, dass Abtreibungen nach Ansicht dieser Kommission eben künftig in den ersten 12 Schwangerschaftswochen grundsätzlich erlaubt sein müsste. Aber noch ist nichts beschlossen. Ja. Aber da gibt es Bewegung, ne? Ja. Das können wir schon mal verzeichnen.
Und dazu haben wir auch eine Anregung per Sprachnachricht bekommen, und zwar von unserer Hörerin Sophie. Sie hat eine 16 Jahre alte Tochter und ist alleinerziehend. Und ihr hat das Thema Regretting Motherhood bei uns im Podcast ein bisschen gefehlt.
Diese 16 Jahre, die da jetzt schon vergangen sind, sind mir unheimlich schwer gefallen. Und manchmal denke ich einfach, wenn ich mir vorher die Jobbeschreibung gut durchgelesen hätte, so arbeiten am Wochenende, nachts, keine Bezahlung, dann hätte ich das nie gemacht. Und ja, das Thema hätte ich mir echt noch gewünscht, weil ich denke, dass es vielen Frauen so geht und dass es sehr tabuisiert wird. Alle tun doch immer so, als sei das eben super erfüllend.
Ja, ich verstehe Sophie da so gut. Und das ist vielleicht bei uns in den Coaching-Folgen nicht so oder nur am Randthema war, liegt natürlich auch daran, dass sich viele Frauen das, glaube ich, auch nicht trauen. Oder dann so im Coaching auch wirklich zu sagen, ja, das finde ich richtig krass, Mutter zu sein, ich bereue das vielleicht. Also ich habe ja bekanntlich keine Kinder und betone immer wieder, wie sehr ich Eltern bewundere, das oder wie sie das überhaupt schaffen und finde es schlimm, dass es offenbar noch so stigmatisiert ist, zu sagen, ich liebe mein Kind, aber wenn ich nochmal entscheiden könnte, hätte ich vielleicht lieber keins bekommen. Wie siehst du das, Johanna?
Ich höre es oft in der Praxis und ich bin total froh, genau diesen Satz auf Insta und Co. immer öfter zu lesen. Und ich sehe darin überhaupt gar keinen Widerspruch, sondern den Mut vom idealisierten Mutterbild hin zu ehrlicher Auseinandersetzung mit der Elternschaft und der Frage danach, wie kann ich eine selbstbestimmte Entscheidung treffen? Ja. Also ich sehe das sehr positiv. Und wenn ich an unsere Folgen denke, denke ich an Lea beim Thema. Die Folge heißt Eine für alles, welche Unterstützung Alleinerziehende wirklich brauchen. Und ihr Gedanke, bloß nicht alleinerziehend, als sie erfahren hat, dass sie schwanger ist, da beschreibt sie ganz genau auch, welche echte Unterstützung von Politik und Umwelt sie hätte gebrauchen können. Ja. Und da sieht man eben, es ist ein super politisches Thema und keine Frage danach, ob man das Kind liebt oder nicht.
Ja.
Solange diese Gender Gaps klaffen, hat der Vorwurf, Frau hat keine Kinder, weil sie egoistisch ist, einfach überhaupt keine Basis. Mhm. Das ist absurd.
Bevor wir gleich noch zu euren Fragen und Themen kommen, die euch sonst noch so brennen unter
das Q&A.
Bevor wir zum Q&A kommen mit Johanna, nochmal, also wenn wir so im Recap sind, was in den letzten Jahren so passiert ist, der nächste Point, Steuerklasse 3 und 5 werden abgeschafft, juhu, Steuerklasse 4 für alle. Hörerin Angie hat sich dabei Gedanken zu einer unserer Lieblingsforderungen gemacht, nämlich der Abschaffung des Ehegattensplittings. Ihre Anregung, wenn man das abschafft, muss es andere Steuerentlastung für Familien geben.
Ich wollte etwas zum Ehegattensplitting sagen. Und zwar ist es so, dass das Ehegattensplitting ja immer so negativ wegkommt bei der Berichterstattung. Aber dann sollte man meiner Meinung nach immer auch gleichzeitig dazu sagen, dass das dazu führen würde, dass viele Familien in Deutschland dann weniger Geld hätten, weil sie einfach eine höhere Steuerlast dann haben. Und ich finde, wenn man über die Abschaffung des Ehegattensplittings nachdenkt, dann sollte man gleichzeitig ein neues Steuersystem einführen, was Familien oder Paare unterstützt.
Ja, sowieso ein neues Steuersystem. Wer blickt da noch durch? Und das ist gefühlt aber ja gerade irgendwie das Gegenteil los. Ne? Wir erinnern uns an die hitzige Debatte um die Einkommensgrenze beim Elterngeld. Also ab 200.000 Euro gibt es nichts. Und ja, das ist viel Geld, macht es Menschen aber auch nicht gerade schmackhaft, irgendwie Kinder zu bekommen. Und ich will jetzt endlich mal richtig was auf die Haben-Seite schreiben hier an unserer Liste.
Ja, wir sind viel so in, es hat sich was bewegt,
aber nicht so, ne? Was haben wir auf der Haben-Seite? Die Familienstartzeit, beziehungsweise der Sonderurlaub für Väter, der steht im Koalitionsvertrag.
Sonderurlaub.
Urlaub, ne, Kindererziehung. Es gibt auch schon einen Gesetzentwurf, aber noch keinen Entschluss, weil Streit um die Finanzierung.
Außerdem wurde das Selbstbestimmungsgesetz, jetzt Haben-Haben-Seite, im April 2024 vom Bundestag verabschiedet. Also Änderung von Geschlechtseintrag und Vornamen wird einfacher. Yes. Dazu die Folge, eine meiner Lieblingsfolgen übrigens, trans einfach. Coming out in der Familie. Tom und Andrea waren früher Mutter und Tochter und heute sind sie Mutter und Sohn. Eine sehr bewegende Folge, finde ich.
Und das Namensrecht wurde reformiert, auch vielleicht nochmal Haben-Haben-Seite, also der Doppelname für Eheleute, der Namenswechsel für Kinder im Falle einer Scheidung, all das ist durch die Reform leichter und damit sind wir jetzt auch schon mittendrin im Q&A. Hörerin Franziska schreibt, sie steht kurz vor ihrer Hochzeit, vor einem Konflikt mit sich selbst, die Frage des Nachnamens nämlich. Sie schreibt, ich kann mich momentan mit keiner Namenslösung zufrieden geben. Ich fühle mich ein wenig überfordert mit all den Meinungen, die in mir selber hochkommen. Einerseits spricht aus mir der eigene feministische Anspruch, den Namen nicht abzugeben. Andererseits habe ich manchmal das Gefühl, dass es mir eigentlich nicht so wichtig ist, welchen der Namen ich später habe. Dann kommen natürlich noch die Meinungen der anderen dazu und irgendwie bin ich bei jeder Lösung, die ich festlege, doch wieder nicht zufrieden. Gibt es vielleicht auf diese Frage ein kleines Handwerkszeug, wie sich das Namensproblem lösen lässt, will Franziska wissen.
Ja, diese Frage hat
ein Doppelname kommt für sie nicht in Frage, schreibt sie.
Sie hat uns diese Frage geschickt, bevor es jetzt diese Namensrechtsreform gab. Ja. Und das war total süß. Ich habe dann einfach eine Sprachnachricht geschickt und hin und her überlegt mit ihr und dann am Ende so gesagt, na, und wenn es wirklich nur ums Entscheiden geht, vielleicht ein Münzwurf. Dann schrieb sie so süß zurück. Die Nachricht hat mir sehr geholfen. Ich habe gemerkt, dass mir persönlich nur der gemeinsame Name wichtig ist und nicht welcher. Und dass sie tatsächlich eine Münze geworfen haben. Und diese Entscheidung fühle sich jetzt richtig gut an für sie.
Weißt du, welchen Namen sie genommen
hat? Nein, ich weiß es nicht. Ach doch, dieses Mannes, am Ende dieses Mannes. Aber eben, und das ist eben mit ihren feministischen Werten vereinbar, es war irgendwie wirklich nicht in ihrer Hand gelegen oder in der patriarchalen, sondern reiner Zufall.
Ja, aber da zeigt sich mal, dass auch trockene innenpolitische Themen, ja, wie Namensrecht in eurem Alltag wirken. Und wir werden ja auch 2024 nicht müde, gebetsmühlenartig das Mantra runterzubeten, das Private ist politisch,
das Politische ist privat.
Wir machen weiter mit einer Frage.
Also dieses Format ist witzig, oder? Frage, Antwort.
Ja.
Finde ich gerade sehr lustig.
Warum haben wir das nicht öfter gemacht?
Warum machen wir das jetzt erst zum Abschluss?
Eine Frage von Jule.
Und zwar bin ich Physiotherapeutin in der Therme und mein Problem ist versteckter Alltagssexismus oder Berufssexismus oder so. Klar passieren Begrabschungen, klare, eindeutige Aussagen, aber damit kann ja ein Arbeitgeber arbeiten. Aber was ist mit versteckten Aussagen, die den Großteil von Sexismus bei uns eigentlich ausmachen? Aussagen wie, oh, bei dieser Übung sitzt die Hose bei Ihnen wie der zweite Haut. Wo man den Arbeitgeber tief anschaut, sagt, der zieht eine andere Hose an. Aber ich bin Physiotherapeutin, ich habe eine Leggings und es tut mir leid, Leggings sitzen nun mal oft wie eine zweite Haut. Oder Sachen wie, Sie dürfen heute mit mir alles machen, was Sie wollen. Oder ein weiterer Beispielsatz, ach, die Übung verstehe ich gar nicht. Die müssen Sie mir zu Hause nochmal ganz genau zeigen. Wo dann auch wieder gesagt wird, naja, hat die Übung offensichtlich nicht verstanden. Also gerade dieser versteckte Sexismus ist ein ganz, ganz großes Problem. Und meine zweite Frage dazu ist, nicht nur, wie geht man damit um, sondern muss man denn immer so radikal mit solchen Leuten umgehen? Meiner Meinung nach sind das oft einfach nur dumme Männer, altmodische Männer und muss ich denen immer gleich mit Hausverbot drohen? Kann man da nicht charmanter, ironisch, witziger darauf reagieren?
Oh, ich würde da nur die Augen verdrehen. Oh Gott, da würde ich so schielen, die Augen würden sich bei mir nicht mehr zurückdrehen bei diesen Sprüchen. Wie soll Jule dann auf so eine doppeldeutige Sprüche reagieren?
Ja, die Krux ist ja wirklich, dass dieses ständige auf der Hut sein so erschöpfend ist, ne?
Mhm.
Wird jetzt dieser Patient reinkommen und was Sexistisches sagen? Werde ich in der Lage sein, darauf angemessen, ernst, aber nicht zu radikal zu reagieren? Also das ist wahnsinnig erschöpfend und
das
mein
ist auch
Tipp,
ein Mental Load, ne?
Total, das
sie
ist
muss
die Erschöpfung
irgendwie
der Frauen.
Professionell, diplomatisch sein oder nicht? Darf sie da ihren Gefühlen freien Lauf lassen?
Mein Tipp hier aus der Entfernung, ein Standardsatz zurechtlegen. Ein Standardsatz, weil das ist dann nicht so anstrengend. Man hat ihn immer parat, man lernt ihn quasi auswendig. Ich finde die Aussage irritierend. Wenn Sie wollen, führen wir das Gespräch unter den Augen meiner Vorgesetzten weiter. Oder Sie lassen mich in Ruhe meine Arbeit machen. So in die Richtung.
Ja, ja.
Sich so einen Satz zurechtlegen, damit wir nicht immer so auf der Hut sein und innerlich uns so festhalten müssen in jeder Situation. Das ist so wahnsinnig erschöpfend.
Dass es wie so ein Automatismus ist, dass wir diesen Satz vielleicht ein bisschen kürzen.
Genau.
Dass man den parat hat und einfach rausnimmt. haut. Und dann ist hoffentlich diese Diskussion oder dass das Thema dann beendet, weil ich glaube, da ist das Gegenüber dann, egal Mann oder Frau, also es gibt einfach dumme Menschen, dass das Gegenüber dann so baff ist und dann auch die Klappe hält, oder?
In der Hoffnung.
Nächste Frage kommt von Susanne. Susanne ist 45, hat keine Kinder, ist verheiratet, wohnt auf dem Land. Und ja, sie treibt so um, ob sie sich einmischen soll, wenn in ihrem Umfeld Ungleichheit herrscht.
Gerade Frauen in heterosexuellen Beziehungen, die immer noch in so alten Rollenbildern verharren oder wo es einfach halt immer noch klar ist, dass die Frau die meiste Care-Arbeit übernimmt und auch dafür von ihren Männern keinen Ausgleich erhalten und so. Inwieweit würdet ihr sagen, dass man da seine Meinung zu äußern kann? Und ich möchte gar nicht, dass sie sich mit ihren Partnern streiten oder trennen oder so, sondern ich möchte, dass die für sich die Chance ergreifen, ja, was für sich zu tun und weiterzukommen. Und ja, inwieweit denkt ihr, dass man da oder dass ich da mich einmischen sollte, in Anführungsstriche, und was sagen sollte?
Gute Frage, ne? Ach,
ich kann sie so gut verstehen. Ich kann dich so gut verstehen, Susanne. Dieser Aufklärungsgedanke, dieses, ich will die aufwecken, die müssen sich nicht streiten, aber ich möchte irgendwie die Frau empowern, sowas, ne?
Mhm.
Das war meine Motivation, als ich diese Care-Rechner-App, von der wir schon sprachen, entwickelt habe. Wie viel Geld ist es denn in meinem Einzelfall, dass durch diese ungleiche Verteilung, Stichwort Lifetime Earnings Gap, flöten geht? Und dieses, ach, das ist ein richtig hoher Betrag, das ist eine halbe Eigentumswohnung in Berlin, das ist ein guter Aufhänger für Gespräche, auch darüber, wie so ein Ausgleich dann stattfinden kann. Schließt sich ja ganz organisch die Frage an, na und jetzt, weißt du? Und wie man überhaupt damit umgeht, dass im Freundinnenkreis ein unterschiedlicher, ich sag mal, Wissensstand in Sachen Feminismus herrscht.
Was ja voll normal, voll genau. Okay ist, ne?
Darüber haben wir gesprochen in der Folge Feminismus und Freundinnen, Gespräche über Sexismus beim Sofaabend, also wie man auch so spielerisch dieses Thema aufbringt und so sagt, hier, wir haben damals so ein Feministinnen-Orakel, so ein Kartendeck vorgestellt. Und weil es uns alle betrifft, ist es auch leicht, darüber ins Gespräch zu kommen. Es ist ja wie so ein, was sagte eine Hörerin mal, wie Scheuklappen, die ich nicht mehr abnehmen kann.
Wenn man einmal die Augen aufmacht, kann man nicht mehr die Augen zumachen und nicht mehr weggucken. So geht es mir persönlich auch, seitdem wir eben zusammenarbeiten und diesen Podcast machen. Ich sehe so viel, überall, wo ich hingucke, sehe ich irgendwie Geschlechterklischees, überall Sexismus. Und bei mir ist es weniger im Freundinnenkreis ein Problem, aber ich möchte dann manchmal die Männer so nehmen und schütteln und sagen, siehst du das nicht, dieses Problem in unserer Gesellschaft, ne? Und man will natürlich, ich möchte da kein Women's Planning machen und das auch niemandem überhelfen, aber man hat so dieses, wenn man es einmal selber kapiert hat, das Bedürfnis irgendwie zu spreaden in der Welt,
na,
ne?
Klar.
Ach Gott, da kriege ich gleich Blutdruck. Nächste Sprachnachricht kommt von Anna.
Meine Frage für die nächste Folge, ich habe mich jetzt vor allem bei der Kommunalwahl, die gerade bei uns hier in Baden-Württemberg ansteht, wo man vielleicht auch nicht jede Person persönlich kennt, gefragt, macht es Sinn, dass man einfach so viele Frauen wie möglich in ein Gremium wählt? Aber es gibt ja auch Frauen, die das Patriarchat stützen. Also kurzum, ist es per se in Anführungszeichen schlechter, wenn ich Männer wähle? Da mache ich mir gerade viele Gedanken dazu. Ich freue mich auf eure Inputs.
Anna steht im Wind und fragt sich, wen sie bei der Europa- und Regionalwahl wählen soll, wenn ihr eben ja Feminismus neben anderen Themen sehr wichtig ist.
Ja, zur Bundestagswahl 21 gab es die Wahltraut. Ich vermisse sie, ein Wahlomat mit Fokus auf Gleichstellungsfragen. Und die könnten wir jetzt richtig gut gebrauchen. Es gibt gerade aktuell kein mir bekanntes Tool der Art. Also ganz klassisch und vor allem sehr arbeitsintensiv. Programme lesen, natürlich demokratisch wählen. Und Alexandra Zykunow, die bei uns in der Sonderfolge war, sagt, Frauen wählen, weil Frauen per se eine andere Erfahrung im Patriarchat mitbringen, obwohl ich natürlich der Anna recht gebe, dass es per se nicht bedeutet, dass es dann eine Frau ist, die dann und so weiter.
Genau, deswegen, was du ja sagst, arbeitsintensiv Programme lesen, weil ich finde,
also demokratische Frauen wählen.
Und du hast Alex Zykunow erwähnt, da haben wir ja auch eine Folge mit ihr aufgezeichnet, Windeln anzünden und Frauen wählen heißt die Folge. Da könnt ihr auch gerne...
Kommt sogar im Titel vor sich.
Ja, genau, da könnt ihr nämlich nochmal reinhören, wenn euch das Thema jetzt auch umtreibt. Also Alex, nimm für uns auseinander, wo noch Luft nach oben ist in Sachen Gleichberechtigung. Bist du bereit für die nächste Frage?
Einmal durchatmen.
Die kommt von Laura. Und Laura sucht nach einem Weg raus aus der Diätfalle. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil so Körperthemen hatten wir gar nicht mal so oft. Laura schreibt, dass sie, seit sie 12 ist, Diäten macht. Ich zitiere mal, mein Körper war nie okay. Schon gar kein Wunder, dass mich durch die Stürme des Lebens trägt. Nein, er war ein Objekt. Immer zu fett, immer zu viel. Er stand also sinnbildlich für alles, was, so glaubte ich, auch für mich als Person galt. Mental habe ich die Essstörung bis heute nicht überwunden. Im Verlauf meines Jugend- und Erwachsenenlebens habe ich bei 172 cm Körpergröße zwischen 42 und 82 Kilogramm bereits jedes Gewicht gehabt. Also sie hat ihren Wert an ihrem Körpergewicht gemessen und auch den Wert von anderen Frauen aufs Äußere reduziert. Sie fragt, wie kann ich es schaffen, an meinem Entschluss festzuhalten, also eben raus aus der Diätfalle zu kommen, wenn doch die ganze Welt dünn sein, so stark positiv konnotiert und dick sein, so stark negativ.
Also es ist aber auch gerade so krass, Sonja. Also wenn ich die Tram nehme hierher, wie viel Klum und Co. Mich da anschaut.
Ja.
Und es kommt mir, vielleicht sind wir da auch zu sehr in dieser Feminismusblase, aber es kommt mir so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen vor, dass wir das noch angucken müssen.
Mhm.
Ich frage mich, wie lange wir das noch tun müssen. Und ich finde es vor allem, seitdem ich eine Tochter habe, unglaublich bescheuert.
Ja.
Und diesen abwertenden Blick auf uns selbst, also diesen patriarchalen Implantat, wie wir immer sagen, ne, in uns auf die Schliche zu kommen, uns zu entlarven. Das ist ja im Grunde Ziel von jedem Alltagsfeminismus-Coaching und braucht richtig Zeit und Zuwendung. Sie schreibt es so schön, eigentlich sehr poetisch, ne?
Ja.
Mein Körper ist ein Wunder, das mich durch die Stürme des Lebens trägt. Um da hinzukommen, müssen wir das patriarchale Implantat entlarven und vorsichtig rausoperieren. Im ersten Moment so voller, ich sag mal, so ein bisschen Selbstmitgefühl, sich nicht dafür auch noch fertig machen, dass wir in diesem Teufelskreis, in dieser Diätfalle stecken. Ja? Das ist nicht so vereinbar. Das ist ein Widerspruch in sich. Das ist okay, wenn sich das so anfühlt, widersprüchlich.
Aber Laura ist da schon voll auf dem richtigen Weg, finde ich, weil sie das eben so erkennt und weil sie eben noch dieses Wunder des Körpers anspricht. Ich fühle da so mit ihr mit, weil ich kam mir zum Beispiel auch in der Grundschule schon viel zu dick vor. Und wenn ich heute Fotos sehe, denke ich so, warum? Wo kommt denn dieses Gefühl her? Und ich musste erst 42 Jahre alt werden, dass ich gemerkt habe, okay, meine dicken, schwabbeligen Zellulite-Oberschenkel bringen mich aber auf dem Rennrad richtig weit. Und es ist mir scheißegal, wie die dann in engen Radhosen aussehen, weil ich weiß ja, was die leisten können. Und bin mittlerweile schon so, dass ich denke, ich ziehe jetzt erst recht kurze Hosen an, ich zeige euch das allen.
Richtig und, gut. Und weil Radsport ist auch heilsam.
Ja, und weil du eben auch Heidi Klum angesprochen hast. Ich hatte so ein Erlebnis letztens, weil die ja diese Plakate überall
mit ihrer Tochter
auf Litfaßsäulen in Berlin überall sind. Und da ist mir ein Mädel entgegengekommen, auf dem Fußgängerweg, hat so auf ihr Handy geglotzt, wie man das so macht beim Laufen, und irgendwas gelesen, guckt hoch zu dieser Litfaßsäule, auf der Heidi Klum mit ihrer Tochter so in Unterwäsche abgebildet ist, verdreht nur so die Augen und guckt weiter auf ihr Handy, latscht weiter. Und das fand ich so geil, so heilsam.
Ich liebe dir, Berlin. Das
die war vielleicht, gut. Die war so 17 oder so und dachte so, ja, sie hat's kapiert. Darauf kommt es nämlich nicht an, wie du da in Dessous aussiehst.
Ja,
so, ne?
Ich glaube, das ist schon auch dieses Leben in Berlin, aber ich glaube, man ist eben nicht immun. Und gerade wenn man so ein junges Mädel ist, dieses dem ausgesetzt sein, ey, weißt du, was wir als nächstes machen nach dem Podcast? Wir kleben Sticker. Das habe ich mal gesehen, auf denen so eine, war eine H&M-Werbung auch so total, also auch mit rassistisch konnotiertem. Und da gab es wie so eine Kampagne, das habe ich ganz vergessen, das muss ich rausfinden. Und dann jetzt Sticker, ich werde rebellisch und klebe Sticker darauf. Das finde ich richtig wichtig.
Und ich will jetzt auch nicht Heidi Klum abhaten. Ich finde, die sieht super toll aus, ihre Tochter super toll. Jeder soll sich in Unterwäsche ablichten lassen und hinkleben, wo er will. Ne? Aber man muss sich auch immer bewusst sein, was das so in anderen Köpfen bewirkt. So.
Genau, und das ist der öffentliche Raum, das geht nicht.
Also dazu auch nochmal ein heißer Folgentipp, das war auch eine meiner Lieblingsfolgen, Dein Busen, Mein Busen, hieß die Folge Strategien gegen Bodyshaming. Da war Julia zu Gast, die nicht auf ihren Körper reduziert werden wollte. Also sie hat gesagt, egal was ich mache, immer geht es darum, wie ich dabei aussehe. Und besonders traumatisch war für sie die Erfahrung bei einer Brustverkleinerung. Also da auf jeden Fall nochmal reinhören, liebe Laura. Nächste Frage kommt von einer weiteren Franziska. Ab wann sollte man sich in einer Beziehung Gedanken über eine faire Kostenaufteilung machen?
Von Anfang an.
Ja, also Franziska hatte bisher keine lange andauernde Beziehung, schreibt sie, als dass sie sich da hätte Gedanken drüber machen müssen, irgendwie um die gemeinsamen Kosten. Eine Arbeitskollegin hat ihr dann von einem gehaltsabhängigen Finanzierungsmodell erzählt, das sie mit ihrem Mann fährt. Also da ist dann eben die Frage, ist eine gehaltsabhängige Kostenaufteilung erst gerechtfertigt aufgrund gemeinsamer Verpflichtungen wie einem Kind? Oder welche Modelle gibt es da noch irgendwie, um die Kosten
spätestens zu teilen? Aber auch schon, wenn man zusammenzieht, hat man jetzt zum Beispiel gemeinsame Mietkosten. Ganz kurz, ein Drei-Konten-Modell, das kennen vielleicht einige schon. Ich sage jetzt mal ganz plakativ, sie ist die ersten 3-4 Monate mit Kind zu Hause, mhm, und er geht diese Zeit arbeiten. Und jetzt hat er in dieser Zeit natürlich dieses, ja, mehr Gehalt,
ja,
und ihr Elterngeld und sein Gehalt zahlen sie auf das gemeinsame dritte Konto, Drei-Konten-Modell ein.
Mhm.
Und auch sonst werden diese ganzen Einnahmen erstmal auf dieses gemeinsame Konto überwiesen, Dauerauftrag. Von diesem gemeinsamen dritten Konto gehen alle Fixkosten ab.
Mhm.
Zum Beispiel Miete, Essen,
Versicherung,
Heizung und so weiter.
Ja.
Aber auch zum Beispiel das Kinderklamotten und so weiter.
Was, wie ist man mit so privater Altersvorsorge?
Das könnte man entscheiden, von diesem Konto zu nehmen. Mhm. Aber pass auf, alles, was übrig bleibt, also dieses Plus, was auf dem Konto bestenfalls nach Abzug der Fixkosten
hoffentlich
drauf ist,
ja,
wird durch 2 geteilt und wieder rücküberwiesen. Also ein fester Betrag, der dann wieder auf,
ja,
ich sag mal, Anna und Pauls Konto zurückgeht.
Mhm.
Ja. Und jetzt können Anna und Paul selbst entscheiden, ob sie das in den nächsten Urlaub mit FreundInnen oder in ihre Altersvorsorge investieren.
Mhm.
Also angenommen, sie verdient typischerweise sehr viel weniger und er sehr viel mehr. Das kommt dann aufs gemeinsame Konto. Ist eine indirekte Ausgleichszahlung der Care-Arbeit. Und dann gibt es dieses Abzug der Fixkosten, mhm, fasse ich nochmal zusammen. Und was übrig bleibt, geht auf das Konto von Anna und Paul zurück.
Ja, leuchtet mir voll ein.
Und
ist vielleicht erstmal ein bisschen Arbeit, auch das auseinanderzuklamüsern, Konten einzurichten.
Eine gute Idee, sich damit zu beschäftigen.
Genau, das macht man einmal. Und Finanzen sind ja auch ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt hat, zum Beispiel in der Folge mit Madame Moneypenny über Emotionskäufe und Ehegattensplitting. Also da hatten wir Natascha Wegelin zu Gast, aka Madame Moneypenny. Und die informiert und berät ja zum Thema Vermögensaufbau zum Beispiel und finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Also das auch nochmal ein Hörtipp, weil Finanzen machen ja keinen Spaß, ist aber so wichtig, ne?
Also wenn jede, die uns hier hört, das mitnimmt von dem ganzen Podcast,
mhm,
sich wirklich in Selbstverantwortung zu üben und bei den Finanzen, bei Grundlegendem anzufangen, ist auf jeden Fall ein guter Startschuss für den Weg dazu, Alltagsfeministin.
Fährst du auch dieses Drei-Konten-Modell?
Nee, wir haben alle getrennt.
Ja?
Ja, wir haben ein gemeinsames Konto, wo das Kindergeld drauf geht, das wir sparen können, Gott sei Dank. Und ansonsten, auch weil ich selbstständig arbeite, wir haben wirklich alles getrennt. Ich habe dir sogar, ich habe dir eine Vorlage für einen Anschaffungsvertrag mal mitgebracht. Mein Partner hat mal was ausgearbeitet. Bei jeder Neuanschaffung, schau mal, habe ich dir da hingelegt, gibt's. Wir haben uns neulich eine Miele-Waschmaschine gekauft. Wir wohnen ja in der WG.
Ja.
Und die haben mein Partner und ich uns zugelegt.
Kaufpreis 989 Euro.
Eine Waschmaschine.
Dann angenommene Lebensdauer 12 Jahre.
Genau.
Jährlicher Wertverlust, ihr habt da noch mit einberechnet. Und dann, wie geht es dann weiter?
Wenn wir uns trennen sollten, dann bleibt die Maschine bei ihm und es steht fest, wer dann wem wie viel Geld für jedes Gerät überweist, mhm, und wer das am Ende bekommt. Also wir bei uns ganz.
Ich sehe euch so mit Rechenschieber am Frühstückstisch.
Ey, wirklich?
Auch. Ja, voll gut.
Es wird alles strikt geteilt.
Packst du das auch nochmal in die Shownotes rein?
Gerne.
Okay. Das finde ich gut, weil Feminismus to go war auch immer sehr, sehr beliebt.
Das ist aber auch schön.
Deine PDFs zum Runterladen und zu Hause üben im Alltag anwenden, was wir hier im Podcast besprechen. Kurz vor Schluss nochmal vielen Dank an all die Menschen, die ins Coaching gekommen sind, ne, und sich getraut haben, im Podcast mitzumachen, also mit wirklich ja recht privaten Anliegen, zum Beispiel zum Thema Sex.
Wir hatten 2 richtig tolle Folgen. Liebe ohne Libido, eine ganz tolle Folge. Da geht es um Sehnsucht statt Verlegenheitssex.
Da war Nora da, ne?
Genau, und dann die Folge mit Alex. Eltern ohne Sex, warum das Patriarchat die Lust killt. Das ist einer unserer meistgehörtesten Podcast-Folgen.
Mhm.
Nicht von ungefähr. Sex hält's zwar, aber die Folge ist auch wirklich richtig gut. Da geht es um diese schier endlose To-Do-Liste und Mental-Load-Liste im Kopf, die uns gar nicht so richtig dann wieder mit unserer Libido in Kontakt kommen lässt. Ganz tolles Tabuthema, was wir hier aufarbeiten konnten.
Da ging es ja um Alex, ne? Und sie und ihr Freund, die haben in den letzten 7 Jahren höchstens 3-mal miteinander geschlafen, hat sie erzählt. Und passend zum Thema haben wir eine Sprachnachricht von Mario bekommen. Der lebt in der Schweiz, kennt seine Partnerin, seit beide 16 sind oder so, hat 3 Kinder und sagt, es kann auch erfüllte Beziehungen ohne Sex geben.
Jawohl.
Bezogen auf die eine oder andere Folge wäre es mir wichtig, nochmal von euch auch zu hören, dass es auch sehr erfüllte und erfüllende Liebesbeziehungen geben kann, auch wenn temporär vielleicht, aber auch generell das Thema Sexualität für beide Partner wirklich nicht relevant ist, nicht wichtig ist und man da nichts reparieren muss. Einfach auch, um da vielleicht auch anderen Paaren den Druck rauszunehmen.
Danke, Mario. Ich glaube, da fällt ganz vielen Menschen ein Stein vom Herzen, mich eingeschlossen, weil ich finde Sex auch super. Wenn ich ihn nicht habe, sterbe ich aber auch nicht. Und es ist ja wichtig irgendwie, dass man sich da trifft als Paar, ne? Mhm. Also, dass beide irgendwie da einen Weg finden für sich, dass es passt. So, und dann ist es ja super. Und deswegen möchte ich mit Mario auch fast schließen, denn wenn ich eins gelernt habe, wir können noch so woke sein, ja, und all die Probleme erkennen, die Frauen so haben, aber wir schaffen das Patriarchat nur gemeinsam ab, und zwar mit Männern. Also wenn mehr Männer erkennen, dass das Patriarchat nicht die beste Erfindung der Menschheit ist, wir brauchen männliche Allies, haben wir auch ganz oft gesagt, eine Verbündete. Und ich habe keinen Bock mehr, mich immer wieder erklären zu müssen. Ich habe keinen Bock mehr, dass Feministin für manche noch ein Schimpfwort ist. Und auch Männer leiden unter dem Patriarchat. Das haben wir hier ganz, ganz oft besprochen. Und an diesen Rollenstereotypen oder gesellschaftlichen Vorstellungen von Beziehung nervt einfach. Ne? Das Beispiel mit dem Sex zeigt ja auch ganz gut, alle sollen doch so leben können, wie sie glücklich werden. Also ohne Korsett, dafür mit Wahlfreiheit und gleichen Chancen im Leben. Es hätte mich gefreut, wenn wir hätten weitermachen können, bis diese Utopie wirklich Realität ist.
Ach, deine Rede hier, richtig gut. Ich hoffe, ich weiß eigentlich, dass wir mit dem Podcast Menschen erreicht haben oder erreichen, die dieses vermeintlich Normale, also das war schon immer so, dieses Alltäglichste in Frage stellen und diese Momente, in denen mir selbst so im profanen Alter klar wird, wie durch so eine Mikroentscheidung eine Lawine ins Rollen kommt, auch innerlich so, das macht mich total high. Und dass wir das immer wieder gehört haben, auch von Hörerinnen, oh, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und da habe ich im Kleinsten wirklich für mich einen Unterschied machen können. Das berührt mich wirklich. Mhm. Also das rührt mich richtig an.
Weißt du was? Wie zum Beispiel Susanne.
Also es war eine ganz tolle Zeit mit euch. Danke, danke, danke für den vielen tollen Input, den ich erhalten habe. Und ich habe so viel gelernt und mir Bücher gekauft und gehe auch meinem Mann manchmal auf die Nerven. Und ich bin einfach manchmal unbequem. Und das habe ich auch euch zu verdanken. Und danke einfach, danke.
Also ich finde, das hat so viel Spaß gemacht, ja, auch mit dir zu arbeiten. Sorry, ich muss noch eine Liebeserklärung loswerden. Auch mit deiner Frische. Und also das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe vorher noch nie Radio oder irgendwas in die Richtung gemacht. Und ich bin also wirklich total begeistert.
Und du bist ein richtiger Profi geworden, ey. Weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben? Ich bin in deine Praxis reingestolpert und dachte so, das ist also die Frau, mit der ich jetzt hier zusammenarbeiten darf.
Ich habe mich auch sofort verliebt. Ich dachte, das machen wir mit Sonja. Da war noch nicht klar, dass wir zusammen so gut ankommen. Das wurde dann getestet und dann haben wir den Test bestanden. Ich bin total glücklich, dass wir das machen konnten, muss ich sagen. Und ich weiß aber, dass wir weiter jetzt auch du in den Themen und Sachen, die du angehst, ich mit der Feministischen Coaching Akademie, dass wir weiter dieses Thema verfolgen werden. Ja. Das macht mich froh.
Also ich habe es ja eingangs schon gesagt, du hast bei mir für ganz, ganz viele Erweckungsmomente gesorgt. Ich bin erst am Anfang meiner Feministinnenkarriere. Ich habe das Gefühl, das geht jetzt erst richtig los, weil ich eben so viel lernen durfte. Auch eben dank euch, die ihr hier zugehört habt und uns weitergebracht habt mit euren Fragen und auch bereit wart, ins Coaching und damit in den Podcast zu kommen.
Vielen Dank, wirklich auch für den Vertrauensvorschuss immer wieder und für die Möglichkeit, wirklich dann auch zeigen zu können, du bist nicht allein.
Ja. Und das ist so ein schönes Gefühl, ne? Der Mensch ist ein Herdentier, wir sind eine Gemeinschaft.
Und das ist das Politische daran, oder zu sagen, es ist kein Einzelfall, es gibt eine Struktur.
Also spread the word, bleibt feministisch, werdet MultiplikatorInnen und vielleicht hören wir uns ja irgendwo und irgendwann wieder.
Das wär's. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapata. Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign: Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung: Sabine Dressler. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.